Im April hat die Europäische Kommission einen Verordnungsvorschlag vorgelegt, in dem es um die Regulierung künftiger Anwendungen der künstlichen Intelligenz geht, den sogenannten Artificial Intelligence Act. Damit soll Vertrauen gestärkt werden und Rechtssicherheit geschaffen. Doch, wie so häufig, die Verhandlungen im Europäischen Parlament und im Rat der Mitgliedstaaten sind nicht so ganz einfach. Es geht um viel, darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zum FAZ Digitech Podcast. Heute wieder mit einem Blick nach Brüssel auf die Europäische Union. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass Kilian Groß bei uns ist, Referatsleiter der Europäischen Kommission und da zuständig für Artificial Intelligence Policy Development and Coordination. Hallo, Herr Groß.
Hallo, schönen guten Morgen.
Ja, schön, dass Sie dabei sind. Und Alexander Armbruster ist auch mit von der Partie aus unserer Wirtschaftsredaktion. Mein Name ist Carsten Knob, ich bin Herausgeber der FAZ. Und lieber Herr Groß, sind Sie so lieb und beschreiben einfach kurz, worum Sie sich im Alltag in der Kommission kümmern?
Ja, sehr gerne. Ich bin Referatsleiter in der DG Connect. Die Generaldirektion sind entsprechend bei uns ungefähr einem deutschen Ministerium, kann man sagen. Und mein Team kümmert sich darum, eben um die Koordinierung und Entwicklung der Politik zur künstlichen Intelligenz. Das heißt, wir machen konkret eigentlich zwei Kerndinge. Zum einen steuern wir einen Prozess, den wir koordinierten Plan nennen, mit den Mitgliedstaaten gemeinsam die Förderung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz in Europa voranzubringen. Und da haben wir eben den ambitionierten Plan, dass jedes Mitgliedsland eine KI-Strategie entwickeln soll, die wir dann auf europäischer Ebene koordinieren und verfeinern. Und gleichzeitig haben wir eine ganze Reihe von Fördermaßnahmen, jetzt auch unter dem neuen mehrjährigen Finanzrahmen, mit dem wir anstreben, dass am Ende halt ein Investitionsvolumen doch von fast 20 Milliarden Euro pro Jahr privat, öffentlich, europäisch, national in Europa in die künstliche Intelligenz fließen soll. Das ist die Förderseite. Die andere Seite ist eben, dass wir uns darum kümmern, dass künstliche Intelligenz sicher und vertrauenswürdig ist, weil wir eben sehen, die KI hat große Chancen, aber hat eben auch Risiken. Und in diesem Rahmen hat mein Team und ich einen Vorschlag vorgelegt zur Regulierung von künstlicher Intelligenz, die genau diese Risiken abdecken soll, die bei bestimmten Anwendungen der künstlichen Intelligenz entstehen können. Und diesen Vorschlag verhandeln wir derzeit im Europäischen Rat und mit dem Europäischen Parlament.
Und genau darum soll es heute gehen. Es ist eben dieser Artificial Intelligence Act. Ja, es soll reguliert werden. Einerseits, damit man wirtschaftliche Potenziale ausschöpfen kann. Andererseits, um Risiken zu minimieren. Und da wir in Europa ja eine zutiefst diskussionsfreudige und demokratische Veranstaltung sind, ist das seit April natürlich auch schon mächtig bearbeitet worden von allen möglichen Stakeholdern, die da Interessen drin haben. Und auch darüber wollen wir heute reden und eben darüber, wie es in der Union im Europäischen Parlament jetzt weiter verhandelt wird. Lassen Sie uns anfangen mit der Definition von künstlicher Intelligenz, die diesem Artificial Intelligence Act zugrunde liegt. Mögen Sie uns die einfach mal kurz erläutern?
Ja, gerne. Also unser Ausgangspunkt ist ja bei natürlich die Frage, warum wollen wir uns mit bestimmten technologischen Anwendungen regulatorisch auseinandersetzen? Weil normalerweise regulieren wir ja eher zum Beispiel Berufsgruppen oder bestimmte Produkte. Und hier regulieren wir nun Anwendungen, Use Cases einer bestimmten Technik. Und der Grund dafür ist, dass wir glauben, dass künstliche Intelligenz sich doch von anderen Softwaresystemen unterscheidet. Eben dadurch, dass es sie schwerer nachzuvollziehen ist. Also man weiß nicht genau, wenn man einen bestimmten Input gibt, warum ein bestimmter Output entsteht. Und das schafft gewisse rechtliche Risiken. Zum einen, man ist sehr abhängig von den Daten und es ist eben schwer vorherzusehen. Und es ist auch schwer später zu überprüfen, wenn eine Entscheidung zum Beispiel nicht, wenn eine Entscheidung angegriffen wird, warum ist sie getroffen worden? Wer hat dann die Verantwortung für eine bestimmte Entscheidung? Deshalb haben wir versucht, in diesem KI-Akt uns zu identifizieren, was sind denn Software-Systeme, die dieses Risikoprofil aufweisen? Denn das ist ja der Auslöser für uns, warum wir das regulieren wollen. Und das haben wir gemacht, indem wir uns bei den Definitionen an der OECD-Definition anlehnen, die relativ weit gefasst ist, wo es um Software geht. die mit bestimmten Techniken, die wir im Anhang der Verordnung dann genannt haben, für eine bestimmte Anzahl von Menschen gesetzten Zielen Outputs generiert und dadurch Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen oder Entscheidungen schafft, die mit der Umwelt, die Umwelt beeinflussen. Und wir haben dann, um das konkreter zu machen, in den Anhang drei Familien von Techniken eingefügt, nämlich Maschinenlernen, Reasoning, also das und das dritte statistische Methoden, die wir dann grundsätzlich als geeignet ansehen, die Voraussetzungen zu erfüllen. Also es ist ein Zusammenspiel. Sie müssen eine der drei Softwaretechniken benutzen, die im Anhang genannt sind und gleichzeitig die Kriterien erfüllen, die wir vorne in der Definition genannt haben. Dann sind sie künstliche Intelligenz und dann ist grundsätzlich wäre der Regulierungsbereich der Verordnung eröffnet.
Jetzt gibt es einige, ich habe ja schon erwähnt, natürlich ist eine breite Diskussion entstanden, denen die Definition schon zu weit geht. Was entgegnen Sie den Kritikern denn?
Ja, ich glaube, es ist zum Teil häufig in der Diskussion ein bisschen auch ein Missverständnis da, weil viele meinen, sie schauen da nur in den Anhang und sagen, im Anhang, da steht dann drin zum Beispiel eine Kategorie statistische Methoden. Und dann glauben, wird angenommen, dass in Zukunft jede statistische Methodik KI sei. Und dann werden wir konfrontiert mit Aussagen, wie dann sei ja eigentlich praktisch jede Excel-Sheet oder jedes bessere statistische Methode sei dann schon künstliche Intelligenz. Genau. Dem halten wir entgegen, dass das das Zusammenspiel ist. Denn Sie müssen gleichzeitig, müssen Sie eben auch, was ich vorher versucht habe vorzutragen, die anderen Elemente der Definition erfüllen. Es ist nicht nur die statistische Methode, sondern es ist eben auch die Elemente, dass Sie ein Ziel haben müssen, dass Sie einen Output generieren müssen. Und mit generieren meinen wir eben einen Prozess, der eben auch autonom oder teilautonom abläuft. Das beschreiben wir in den Erwägungsgründen, sodass natürlich nicht jede statistische Methode automatisch KI ist, sondern eben diejenigen statistischen Methoden, bei denen wirklich dieser Effekt da ist, dass etwas Unbekanntes passiert, was wir nicht genau nachvollziehen können.
Jetzt ist die Definition das eine und um die Bestandsaufnahme rund um dieses Gesetz noch ein bisschen zu verkompletieren, müssen wir noch über den zweiten Aspekt reden, nämlich wie genau reguliert werden soll. Dazu haben Sie sich einen sogenannten horizontalen, risikobasierten Ansatz einfallen lassen, weil die Anwendungsgebiete in Risikogruppen eingeteilt werden, die unterschiedlich stark reguliert werden oder eben gar nicht. Und da ist von unannehmbarem Risiko die Rede und von hohem und von minimalem. Und da müssten Sie uns auch noch mal eine Schneise durch diesen Begriffsdschungel schlagen.
Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert. Aber ich helfe gerne ein bisschen mit Erläuterung weiter. Es ist in der Tat so, die Gesetzgebung ist technisch komplex und anspruchsvoll. Wir haben uns bemüht, auch im Rahmen von der besseren Gesetzgebung sie einfach zu halten, aber es ist nicht ganz einfach, weil eben viele verschiedene Anwendungen regeln. Der Ausgangspunkt, den wir hatten, oder die zweite Ausgangsüberlegung nach dem, warum wollen wir KI regulieren oder meinen wir, dass KI etwas Spezifisches hat, was das rechtfertigt oder erforderlich macht, dass wir als Gesetzgeber da drauf schauen. Dann war die zweite Frage, nachdem wir das mit Ja beantwortet haben, eigentlich, wie wollen wir das machen? Wollen wir das sektoriell machen, was dann teilweise in anderen Gegenden der Welt gemacht wird? Also wollen wir uns jetzt nur einzelne Bereiche angucken, wie Biometrie? Oder wollen wir uns angucken, was passiert bei Robotik? Oder was passiert zum Beispiel in sozialen Systemen? Nehmen wir an, Sie setzen KI in Recruitment ein. Oder machen wir einen horizontalen Ansatz? Und unsere Idee war, dass es sinnvoll ist, einen horizontalen Ansatz zu machen, weil wir glauben, dass das zum einen dazu führt, dass wir einheitliche Kriterien haben, denn wir können dann sicherstellen, dass in allen Bereichen, in denen KI angewandt wird, die gleichen Prüfkriterien gelten und wir einen sicheren Rahmen haben. Und zum anderen erlaubt uns das auch eine gewisse Flexibilität. Weil die KI ist ja dadurch gekennzeichnet, dass sie sich extrem schnell entwickelt und extrem schnell auch Raum greift und soziale Anwendungen erobert, möchte ich sagen. Und dann ist es sinnvoll, dass wir einen Rechtsrahmen haben, den wir dann auch anpassen können. Der es uns erlaubt, wir sind sozusagen vorbereitet. Wir haben den Instrumentenkasten vorbereitet und können dann die Anwendungen, wenn sie sich als risikobehaftet herausstellen, relativ schnell klaren Rechtsregeln unterwerfen und müssen nicht jedes Mal wieder neu ad hoc anfangen, eine Gesetzgebung zu machen und als Gesetzgeber dann der Entwicklung so ein bisschen hinterherzulaufen. Und für die Gesetzgebung, für diesen horizontalen Ansatz, der ja sehr weit ist, der umfasst KI in Produkten wie in Robotik, wie im Auto, genauso wie die KI zur Gesichtserkennung. Für diesen Ansatz haben wir uns dann ein Risikomodell ausgedacht. Das ist jetzt nicht besonders originell. Das entspricht ja auch dem Ansatz der Deutschen Datenethikkommission. Es entspricht auch dem Ansatz, den wir in unserer High-Level-Expert-Gruppe hatten, die 2 Jahre lang zu dem Thema gearbeitet haben. Das heißt, wir schauen uns an und sagen, wir regulieren eigentlich nicht die Technologie, denn die ist weder gut noch böse, sondern wir regulieren bestimmte Anwendungen dieser Technologie, die wir versuchen in Risikogruppen zu unterteilen. Wir nehmen da gerne das Bild dieser Pyramide, weil wir sehen, dass das Risikoprofil unterschiedlich intensiv ist und wir wollen eigentlich nur so viel regulieren, wie das Risiko es tatsächlich erfordert, damit wir eben nicht überregulieren oder zu viel Lasten erzeugen. Und in dem Rahmen haben wir eben eine kleine Gruppe von Praktiken, die wir als sozial unverträglich ansehen. Die wollen wir verbieten. Wir haben einen Bereich, den kennzeichnen wir als Hochrisiko. Da sagen wir, da soll KI nur auf den Markt kommen, wenn es vorher getestet worden ist, wenn sie zertifiziert ist und damit festgestellt worden ist, dass sie vertrauenswürdig ist. Dann haben wir eine Kategorie, wo wir denken, da muss der Verbraucher oder der Einzelne informiert werden, dass er mit einer KI zu tun hat. Und dann haben wir eine ganze Menge KI, wahrscheinlich sogar im Moment die Mehrheit der anderen oder die breite Mehrheit, wir denken wahrscheinlich 70-80% von Anwendungen, von denen wir denken, die brauchen eigentlich keine Regulierung, die sind als solche nicht gefährlich, wie zum Beispiel Predictive Maintenance im Bereich von Maschinen.
Also was ich verstanden habe ist, und das ist ja auch also total zukunftsfähig, weil schon in den vergangenen Jahren gab es darüber immer wieder Diskussionen, dass eine Gesetzgebung, eine Regulierung nicht zu starr sein darf, weil sich die Technologie einfach zu schnell ändert. Dass man ein System finden muss, das flexibel genug ist, einfach einen Rahmen zu fassen, dass sich dann auch jeweils Neues wieder einfügen kann, was entwickelt wird, ne, weil man sonst permanent hinterherhechelt. Und diesen Anspruch erfüllt das ja auf jeden Fall. Was ich noch nicht ganz genau verstanden habe, ist, wenn man in so eine Kategorie hineinkommt, also wer entscheidet das denn eigentlich? Also wann ist eine KI hohes Risiko? Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich ein Krankenhaus betreibe oder eben KI in einem Krankenhaus einsetze, da geht es um Leben und Tod und dann ist es klar, da geht es um hohes Risiko. Aber ist das in so einem Katalog dann von vornherein schon geklärt, in welchen Branchen auf jeden Fall hohes Risiko zu erwarten ist und in welchen nicht? Oder bleibt es auch offen? Also die Frage stellt sich mir, vielleicht haben Sie darauf auch eine Antwort.
Na, die Frage ist natürlich zentral. Wenn Sie einen risikobasierten Ansatz wählen, ist die Frage, wie bestimmen Sie das Risiko und wer bestimmt das Risiko ausschlaggebend? Davon hängt die ganze Qualität des Rechtsakts ab. Und für uns war eben, da bin ich dankbar für Ihren Hinweis, das war eines der zentralen Probleme, war eben, wie kriegen wir die Gesetzgebung zukunftsfähig, weil wir wissen eben jetzt noch nicht, welche Anwendung ist vielleicht in 3, 4, 5 Jahren marktreif und besonders risikobelastet, weil wir sie vielleicht uns noch gar nicht vorstellen können, was dann da sein wird. Und es ist ja auch eine Herausforderung für den Gesetzgeber, eben auf diesen technologischen Wandel zu reagieren und auch in der Gesetzgebungstechnik sich dieser Geschwindigkeit, die da stattfindet, anzupassen. Wir haben dann lange diskutiert in der Kommission, wie können wir das konzeptionell erfassen? Und es gibt eigentlich, denke ich, nur 2 Wege, wie Sie sowas machen können. Der eine wäre, Sie schaffen eine abstrakte Risikomatrix. Sie stellen eine Risikomatrix dar und stellen die im Gesetz dar und legen dann dem einzelnen Entwickler zum Beispiel, wenn er eben seine KI auf den Markt bringen will, es auf, diese Risikomatrix durchzuprüfen und dann zu entscheiden, welche Risikokategorie er seinem Produkt dann angehört. Das ist einerseits recht schön, weil es natürlich sehr dynamisch ist, andererseits schafft es eine erhebliche Rechtsunsicherheit, denn an der Einstufung in einer bestimmten Risikokategorie hängt ja sehr viel. Denn wenn Sie dann fehlerhaft zur Ansicht kommen, nein, ich bin gar nicht hohes Risiko, ich muss mich also nicht zertifizieren lassen und später stellt dann zum Beispiel die Marktüberwachungsbehörde, die Marktaufsicht fest, nein, Ihre Anwendung war doch hohes Risiko, dann haben Sie ein Problem und sehen sich ja auch ernsthaften Sanktionen ausgesetzt, denn wir haben ja auch ein System von Strafen und Bußen vorgesehen. Deshalb haben wir uns für einen anderen Ansatz entschieden und haben gesagt, nein, der Gesetzgeber soll das machen. Also wir legen eine Risikomatrix, stellen wir vor, im Artikel 7, da geht es im Wesentlichen darum, wie wahrscheinlich ist der Eintritt eines Schadens und wie schwerwiegend wäre der Schaden. Und auf der Grundlage dieser Risikomatrix haben wir als Gesetzgeber versucht, konkrete Anwendungsfelder zu identifizieren, die sind in den Anhängen. Und wenn Sie dann eine Anwendung haben, die in einem dieser Nutzfälle genannt ist, wie zum Beispiel Recruitment, sind Sie Hochrisiko. Und wir haben uns vorbehalten, diese Listen eben über die Zeit anpassen zu können im Rahmen von delegierter Rechtsetzung, um das Ganze dynamisch zu halten.
Okay. Ich finde diese sozusagen Listen und dass sie flexibel gehalten werden, das ist, glaube ich, auch dem, was Carsten gesagt hat, auch schon ein guter Grundgedanke, weil man sich ja gar nicht vorstellen kann, dass man ein KI-Gesetz sozusagen verabschiedet und das gilt dann für immer oder das müsste nicht innerhalb von relativ kurzer Zeit vielleicht immer mal wieder angepasst werden, zumindest in den konkreten Ausführungen oder wer da wie betroffen ist, weil die Entwicklung ja sehr, sehr schnell vorangeht. Aber ich würde gerne trotz allem ein paar Klassen oder Beispiele einmal durchgehen, weil mir manches da nicht ganz klar oder vielleicht auch fragwürdig ist ein bisschen. Sie haben ja vor einer Gruppe schon gesprochen, nicht akzeptable Risiken, KI-Systeme im Bereich nicht akzeptabler Risiken, die sie sogar verbieten wollen. Und da gibt es eine Formulierung aus einer Veröffentlichung dann der EU, als das vorgestellt wurde, das beinhaltet KI-Systeme oder Anwendungen, die das menschliche Verhalten manipulieren, um den freien Willen der Nutzer zu umgehen sozusagen. Und dann steht da noch drin und auch zum Beispiel Systeme, die erlauben, die Regierungen Social Scoring durchzuführen. Ich finde das relativ schwammig. Was heißt denn eine Anwendung, die meinen freien Willen umgeht oder die irgendwie, die mich zu was verleitet, was ich eigentlich nicht will? Das kann ja, weiß ich nicht, ist es schon eine Kaufempfehlung, dass ich am Ende was kaufe, was ich gar nicht will? Und wie merke ich eigentlich, dass ich es gar nicht will?
Das ist natürlich eine gute Frage, die Sie stellen. Und das ist keine ganz einfache Abgrenzung. Das will ich auch einräumen. Wir haben uns bemüht bei dem Artikel 5, man muss immer sehen, was wir verbieten, ist natürlich das schärfste Schwert, denn da gibt es keine Nuancen mehr. Wenn wir sagen, etwas ist verboten, dann ist das weg. Da kann man dann auch nicht sagen, vielleicht braucht man es nochmal ausnahmsweise oder in manchen Dingen, manche mögen das vielleicht oder nicht. Das erlaubt keine Zwischentöne, das erlaubt nur Schwarz und Weiß. Und deshalb haben wir uns da bemüht, wirklich klar zu sein, dass wir nur die Dinge verbieten, von denen wir absolut überzeugt sind, die gehen gar nicht. Und zum anderen, die auch noch nicht vielleicht von anderen Regulierungsrahmen differenziert erfasst werden. Also das klassische Recommender- oder Empfehlungssystem zum Beispiel ist aus unserer Sicht sehr gut erfasst im künftigen Akt für den digitalen Dienstleister, den DSA, wie wir ihn nennen im Brüsseler Jargon. Das ist, erlaubt eine moderierte oder proportionale Regulierung von diesen Praktiken, dieses Personalized Advertising. Was wir uns deshalb angucken, ist eigentlich das, was darüber hinausgeht, ist nämlich, auf Deutsch nennen wir das die unterschwellige Beeinflussung, oder eben die Ausnutzung von Personen, die vulnerabel sind, also die verletzlich sind. Da geht es eigentlich darum, dass, auf Englisch vielleicht noch deutlicher, subliminal. Man beeinflusst jemanden, ohne dass der wirklich was dagegen tun kann. Und das kann man eben mit KI erreichen, weil die KI eben in sehr intensiv ein psychologisches Nutzerprofil erstellen kann vom jeweiligen Nutzer und es dann ermöglichen kann, ihn in einer Weise zu einer Verhandlung zu drängen, die er vielleicht gar nicht mehr machen möchte und die er auch dann gar nicht wirklich kontrollieren kann. Also das wäre zum Beispiel, wenn ich einen persönlichen Assistenten habe und der drängt mich immer dazu, zum Beispiel Dinge zu tun, die für mich nicht gut sind. Ich bin eine ältere Person, ich habe einen persönlichen Hilfsassistenten und dieser Hilfsassistent zum Beispiel verfolgt kommerzielle Interessen und drängt mich dazu, bestimmte Produkte die ganze Zeit zu kaufen. Dann bin ich verletzlich. Und diese Verletzlichkeit, diese Dinge wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass die KI dann lernt, wie kann ich das ausnutzen.
Und was haben Sie gegen Scoring eigentlich? Ich weiß, es gibt, und es natürlich, wenn man China im Kopf hat als Social Scoring, ist es erstmal total erschreckend, Big Brother und lauter dystopische, sozusagen diese dystopische Vision. Ich kann genau von meiner Regierung kontrolliert, ausgewertet, vorhergesagt und haarklein gesteuert werden. Andererseits ist es doch so, dass wir ganz viel Scoring im Alltag unterleben. Fangen wir bei Kindern an, die in der Schule gehen. Die werden in allen möglichen Fächern ständig benotet, schreiben Tests. Da gibt es dann Noten für Arbeitsverhalten, für Sozialverhalten und so weiter. Es gibt Führerscheinprüfungen, weil man ja auch wissen will, das ist dann kein komplizierter Score, den muss man einfach bestehen und dann hat man halt die Erlaubnis, man kann fahren. Man kann dann Punkte sammeln, wenn man schlecht gefahren ist oder besonders gut gefahren ist. Versicherungsprämien richten sich danach, wie sich einzelne Menschen verhalten. Und durchaus finde ich ja relativ oft eigentlich mit gutem Grund. Und anders gesagt, ich wüsste auch gar nicht in vielen Fällen, wie man das eigentlich anders machen will. Wenn eine Bank einen Kredit vergibt, soll sie dann nicht mehr prüfen, ob derjenige den überhaupt zurückzahlen kann, den sie ihn bekommt. Also dieses, ist es für mich sehr, sehr negativ. Oder wo würden Sie denn differenzieren, dass Sie sagen, Scoring ist so verabscheuungswürdig, wie Sie es im Prinzip da formulieren oder wie der ganze Spirit so ein bisschen ist von diesem Act.
Nein, vielen Dank für die Frage. Sie legen da den Finger ein bisschen natürlich in die Wunde, weil Sie zu Recht darauf hinweisen, dass Scoring im sozialen Kontext häufig stattfindet und teilweise auch von den Betroffenen durchaus gewünscht wird. Wenn Sie zum Beispiel einen Bankkredit haben wollen, werden Sie natürlich in einer Form Ihre Credit-Worthiness wird gescored. Deshalb haben wir auch in dem Artikel 5 nur Social Scoring durch öffentliche Behörden verboten, und zwar in zwei ganz besonderen Fällen. Denn wir wollen ja, wie ich ausgangs sagte, nur verbieten, was wir für schlechterdings unzumutbar oder unverträglich halten. Und das eine ist eben, wenn öffentliche Behörden Daten aus einem Kontext herausreißen, um daraus Schlüsse zu ziehen, für die diese Daten gar nicht vorhergesehen sind. Also Beispiel wäre, die Steuerbehörde schaut sich ihre Social Media Accounts an und benutzt die Daten, die sie da findet, um festzustellen, ob bei ihnen mal eine Steuerprüfung stattfinden sollte. Oder wenn sie Daten nutzen, in einer Weise, die dem Volumen oder der Reichweite der Daten nicht entsprechen, die also unverhältnismäßig nutzen und das zu einer Schlechterstellung von ganzen sozialen Gruppen führt. Zum Beispiel, wenn sie gucken anhand der Heizungsdaten, wie oft jemand geheizt hat, ob er zum Beispiel Wohngeld beanspruchen kann, wenn sie auf diese Weise zum Beispiel Sozialhilfeempfänger überprüfen wollen. Das denken wir ist unverhältnismäßig und das sollte dann nicht erlaubt werden. Und deshalb haben wir uns auch beschränkt eben auf das Social Scoring durch öffentliche Behörden.
Und die Hochrisikobereiche, die Sie dann sozusagen davon abgegrenzt haben, da, wenn ich die Liste durchgehe, wie soll ich sagen, der Teil, der nicht Hochrisiko ist, der ist ja fast kleiner als Hochrisiko, ne? Wenn ich das so ein bisschen sehe. Sie schreiben einmal, naja, da gibt es kritische Infrastrukturen. Dann Ausbildung, Bildung, Ausbildung und so weiter. Dann Justiz- und Rechtssystem ist natürlich klar. Da geht es dann darum, die Freiheiten von Individuen grundlegend zu beschneiden, wenn man sie zu Haftstrafen, anderen Strafen und so weiter verurteilt. Man greift natürlich grundsätzlich ein in das, was Menschen machen. Also es ist auf jeden Fall ein heikler Punkt. Das ist klar natürlich. Es geht um den Bewerbungsprozess für Mitarbeiter von einem Unternehmen. Hochrisiko ist, so kommt es mir zumindest vor, eigentlich so ziemlich fast alles. Oder gibt es ganz große, was ist davon ausgenommen eigentlich?
Ich glaube, man muss zunächst mal klarstellen, dass wir hier in der Zwei-Stufen-Prüfung sind. Wir haben 8 Kategorien in dem Anhang 3, ja, die wir identifizieren, die in der Tat, das sind Bereiche, wo der Einzelne in besonderen Weisen Risiken ausgesetzt ist. Sie hat ja schon gesagt, die Risikomatrix folgt dieser Idee, wie wahrscheinlich ist ein Schaden, also werden da KI-Systeme eingesetzt, kann es dazu führen, dass ein Schaden entsteht und wie schlimm ist dieser Schaden für den Einzelnen, was auch davon abhängt, in welcher Beziehung er zum Beispiel zu der Entscheidung steht, die durch eine KI herbeigeführt wird. Und da haben wir diese 8 Kategorien entwickelt, aber nicht die gesamten 8 Kategorien sind Hochrisiko, sondern nur die Anwendungsfälle, die Nutzungsfälle innerhalb der Kategorie. Also um das klar zu machen, zum Beispiel, wir haben die Kategorie hier Migration, Asyl und Grenzkontrolle. Das heißt aber nicht, dass alles, was irgendwie mit Asyl, Migration und Grenzkontrolle zu tun hat, jede KI, die da benutzt wird, und zum Beispiel eine KI, um es ad absurdum zu treiben, die den Aktenverlauf zum Beispiel optimieren soll zwischen verschiedenen Behörden, sondern es sind die KI-Systeme, die wir hier dann tatsächlich aufführen, nämlich zum Beispiel diese, das sind ja hier dann 4 Unterpunkte, KI-Systeme, die bestimmungsgemäß von zuständigen Behörden als Lügendetektoren und ähnliche Instrumente oder zur Ermittlung des emotionalen Zustands einer natürlichen Person verwendet werden sollen. Also das sind relativ eng begrenzte Anwendungsfälle, die sehr spezifisch sind. Und innerhalb der Kategorien können wir weitere Anwendungsfälle eben in Form der delegierten Rechtsetzung hinzufügen. Das ist die Idee.
Wenn Sie eine Bewerbung jetzt mal nehmen als Prozess, was muss denn ein System erfüllen, was das, was dann sozusagen okay ist oder in dem ganzen Recruitment-Prozess? Nehmen wir mal, ich konstruiere mal gerade eine Stelle, eine große Handelskette sucht vielleicht einen Filialleiter für eine Region in, was weiß ich, irgendein Landkreis in Südhessen zum Beispiel und sagt dann, es gibt das und das Gehalt und die Anforderungen gibt es und dann, dass wir nochmal ein bisschen Eindruck kriegen, was die Software dann erfüllen muss, dann kommen bestimmte Bewerbungen rein und die Software kann dann erkennen, aha, ist das überhaupt, hat der den Abschluss, den wir irgendwie verlangen? Hat der bestimmte, oder was wäre da in dieser Software, was könnte da drin stecken, dass Sie sagen, so geht's nicht?
Also damit die Software hier für das Recruitment unter die Verordnung fällt, müsste sie zunächst mal die erste Voraussetzung KI enthalten. Also das, was ich sagte, eben ein komplexeren Prozess, nicht nur einfach eine lineare Zuordnung. Wenn Sie sagen, ich will nur Bewerber haben, die nicht älter als 30 sind, dann ist es keine KI. Ne?
Sie müssen, okay, das ist schon mal wichtig. Dass es,
also müssen, das muss schon etwas sein, wo Sie, das wird dann was häufig so als die Blackbox beschrieben wird, wo Sie verschiedene auch Regeln reingeben, aber die nicht einfach linear zusammenfügen und sagen, ich will Voraussetzungen 1, 2, 3, 4, 5 und das soll jetzt durchscannen, ob diese 5 Voraussetzungen vorliegen und alle, wenn alle Bewerber, die 5 Voraussetzungen haben, die werden präselektiert. Also wenn Sie dann eine KI haben, die dann darüber hinausgeht und selbst die, das ist ja im Kern, die diese Bewerbungen rankt, auf der Grundlage, das macht ja die KI von alten Bewerbungen, die Erfolg hatten, nicht? Das ist ja das Prinzip, dass sie sich dann die Datenmenge angucken und schauen sich an. Also bei, nehmen wir an, bei der FAZ, da haben sich schon 1 Million Menschen im Laufe der Zeit beworben. Und das sind die Leute, die...
Nicht ganz, nicht
ganz. Seien Sie nicht bescheiden.
Das, aber auf dem Weg sind wir dahin, auf dem Weg dahin.
Und das sind die 500, die es geschafft haben. Dann schauen wir uns an, wird die KI versuchen zu lernen, was sind die Voraussetzungen dafür, dass diese 500 oder 1000 es dann geschafft haben. Und wir werden nie, alle nie genau wissen, warum. Was sind die Gemeinsamkeiten, die die KI nun identifiziert hat, die zwischen diesen 500 erfolgreichen Bewerbern bestehen. Und dann wird die KI, wenn ein neuer Bewerber kommt, sich das anschauen aufgrund dieser Kriterien und sagen, ja, der ist möglicherweise geeignet, er sollte also zum Interview eingeladen werden oder nicht. Und das wäre dann eine Hochrisikoanwendung, die wir hier in dem System haben, nämlich eine KI, die bestimmungsgemäß für die Einstellung oder Auswahl natürlicher Personen verwendet werden soll. Das ist deshalb Hochrisiko.
Sagen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Sagen wir mal, die findet jetzt raus, bei diesen Bewerbern besonders erfolgreich sind gewesen Frauen mit 38, die an der, ist jetzt wirklich, ich rein fiktiv sage ich einfach mal zwei Sachen, Frauen mit 38, die an der TU Darmstadt oder München studiert haben. Wenn dann das System praktisch ranken würde nach Absolventen von Darmstadt und München und nach Frauen zuerst, das wäre okay oder nicht okay?
Naja, das Problem ist ja, Sie wissen es ja nicht ganz genau, wie das System, aus welchem Grund das System Sie zuordnet. Also nehmen wir an, die FAZ hat in der Vergangenheit, ich will jetzt gar nicht zu nahe treten, ich mache es als fiktives Beispiel, hat mehr Männer als Frauen eingestellt. Und da waren mehr Volkswirte als Naturwissenschaftler, nicht? Dann würde das System die natürlich anders ranken. Und würde, Sie haben das Problem, Sie reproduzieren im Grunde genommen die Vergangenheit dann nochmal, denn sie würden in einer optimalen Weise Entscheidungen replizieren oder perpetuieren, die sie in der Vergangenheit schon getroffen haben. Das wäre an sich ja nicht schlimm, nur da wir eben wissen, dass in sozialen Systemen häufig eben auch in der Vergangenheit Diskriminierungen aufgetreten sind, weil zum Beispiel bestimmte Berufe überrepräsentiert sind oder weil bestimmte Geschlechter überrepräsentiert sind oder weil vielleicht in einer bestimmten, das heißt nicht die FAZ, in einem bestimmten Beruf vielleicht nur Menschen mit einem bestimmten ethnischen Hintergrund aufgetaucht sind oder wenn auch nur die in einer bestimmten Postleitzahl gewohnt haben, das kann eben zu der Diskriminierung führen. Und da haben wir, verlangen wir dann eben deshalb von dem System, dass es diese 5 Kernkriterien erfüllt, die wir in der Verordnung aufstellen für Hochrisikoanwendungen und es muss eben dann vorher geprüft werden, bevor es auf den Markt kommt, nämlich es muss sichergestellt sein, dass der Datensatz gut ist. Das heißt, der Datensatz muss nach Möglichkeit diskriminierungsfrei sein, er muss repräsentativ sein und er muss ausreichend breit sein, damit sie in der Tat also die Bewerber vernünftig abbilden. Dann verlangen wir eben, dass sie eine Aufzeichnung führen, ein Record Keeping. Sie müssen Daten dokumentieren, sie müssen den Nutzer des KI-Systems, in diesem Fall die Personalabteilung der FAZ, ausreichend informieren, wie sie das System einsetzt und was auch die Grenzen des Systems sind, damit der Nutzer sich nicht blind darauf verlässt, sondern auch das System sinnvoll kontrolliert. Und dann schließlich und endlich muss, das ist ganz wichtig, muss das System menschlich überwacht werden. Da gibt es verschiedene Modelle, den Human in the Loop oder in Command, aber Sie können nicht die Entscheidung vollständig an die KI delegieren. Das kann der einzelne Prozess kann die KI machen, aber Sie müssen bei Hochrisikoanwendungen dafür sorgen, dass es eine menschliche Kontrolle zumindest des Prozesses als solchen gibt. Und schließlich und endlich müssen die Systeme natürlich robust sein, akkurat und auch cyber resilient, damit sie nicht gehackt werden oder damit sie nicht einfach Fehler machen, was die Akkuranz angeht. Und mit diesen Kriterien, denken wir, können wir sicherstellen, dass das System dann state of the art ist und so gut ist wie möglich und nicht einfach schlicht Diskriminierung der Vergangenheit perpetuiert, sondern im Gegenteil vielleicht auch dazu geeignet sein kann, die Dinge ein bisschen besser zu machen, indem sie den Nutzer auf bestimmte Schwächen hinweist oder vielleicht auch manche Rankings manchmal anders vornimmt, um eben eine gewisse Auswahl der Bewerber zu egalisieren.
Stichwort Prüfung, was Sie schon gesagt haben gerade. Wer prüft denn auf die ganzen Sachen, die Sie genannt haben, dass die Daten stimmen und dass das System so arbeitet? Macht das jemand wie der TÜV dann?
Das ist eine Möglichkeit. Also wir haben für die Produkte sehen wir vor, dass diese Prüfung durch eine Drittpartei stattfinden soll. Für diese Systeme, sagen wir mal sozialen Systeme in Anhang 3, sehen wir vor, dass das zunächst mal der Entwickler, wir nennen ihn Provider in der Verordnung, dass der Entwickler das selbst machen soll als Internal Assessment. Aber das ist unter der Kontrolle der Marktaufsichtsbehörde. Das heißt, wenn später sich herausstellt, es gibt eine Beschwerde und die Marktaufsichtsbehörde prüft das, dann kann er im Extremfall bis zu 6% seines Jahresumsatzes oder 30 Millionen Euro, was immer, also was höher ist, wird genommen, Bußgelder auferlegt bekommen. Also das ist eine ernsthafte Sanktionierung dafür vorgesehen, wenn er dieses Selbstassessment nicht ausreichend gründlich macht.
Herr Groß, ganz offensichtlich ist es so, dass ein großer Bedarf besteht an ja, Regulierung oder eben auch an der klaren Aussage, dass dieser oder jener Bereich nicht von Regulierung betroffen ist und sein wird, weil künstliche Intelligenz halt mehr oder weniger überall im Leben Einzug halten wird. Nun ist es das eine, dass es nötig ist, das zu tun. Das andere ist die Frage, wie schnell wird es denn eigentlich gehen? Also wie lange werden die Institutionen in Europa brauchen, um das dann am Ende beschlossen und abgesegnet zu haben, damit es in Kraft treten kann? Es liegt zum einen am Europäischen Parlament und dem Rat der Mitgliedstaaten. Es gibt diese Trilogverhandlungen, so heißt das, zwischen den beteiligten Institutionen. Also die Kommission ist halt eben auch dabei. Was ist denn Ihre Erwartung, wie bald, wie zügig oder eben vielleicht auch wie langsam es sein wird, bis dieser Artificial Intelligence Act in Kraft treten wird?
Das ist natürlich die schwierigste Frage, die Sie mir stellen können, denn dann müsste ich die Zukunft vorhersehen können.
Was?
Und dafür fehlt mir
Fragen noch Ihren Bauch, nicht Ihren Kopf.
Vielleicht in Zukunft, wenn wir mehr KI haben, dann könnte ich das genauer beantworten. Im Moment, was passiert ist, wir sind in intensiven Verhandlungen im Rat. Die jetzige slowenische Präsidentschaft hat KI zu einer ihrer Prioritäten erklärt. Auch die französische Präsidentschaft, die folgen wird, sieht dieses KI-Dossier als prioritär an. Also wir arbeiten sehr intensiv in einem hohen Tempo im Rat daran, da eine gemeinsame Position des Rates zu entwickeln. Wir sehen natürlich auch, der Vorschlag ist komplex. Das müssen ihn alle wirklich verstehen in den technischen Einzelheiten. Er umfasst viele Bereiche und ist sicherlich eine Gesetzgebung, die so einen gewissen Meilenstein setzen wird. Das erfordert einen gewissen Beratungs- und Erklärungs- und Verhandlungsbedarf. Das Europäische Parlament auf seiner Seite ist noch dabei, sich zu konfigurieren. Es gibt großes Interesse an der KI. Es gibt ja einen Sonderausschuss zur KI im Europäischen Parlament in der Zwischenzeit. Und das Parlament hat angekündigt, dass sie nun im Oktober endgültig entscheiden werden, in welcher Konstellation, welcher Ausschuss oder welche Ausschüsse, muss ich genauer sagen, sich mit dem Dossier befassen werden, also federführend sein werden oder assoziiert sein werden. Und dann geht es normalerweise eigentlich im Parlament auch immer relativ schnell, sobald das Parlament dann diese interne Zuweisung vorgenommen hat. Insofern ist unsere optimistische Annahme ist, dass wir es schaffen, im Laufe des nächsten Jahres irgendwann zu dem, was wir das Endspiel dann nennen, die Triloge, also wenn die drei Institutionen dann die Köpfe zusammenstecken, weil jeder, die Kommission, Rat und Parlament, ihre Position gefunden haben und dann in der Tat zwischen den drei Institutionen die Endverhandlungen laufen können, wie der Akt dann am Ende aussehen soll. Das wäre unsere Wunschvorstellung, das im Jahr 2022 zu schaffen. Nicht zu spät, lieber früher als später, weil wir finden, das Thema ist dringend. Und dann haben wir vorgesehen, dass nach der Annahme, es soll 2 Jahre eine Übergangsfrist geben, in der sich die Mitgliedstaaten vorbereiten können und die Unternehmen auf diese neue Verordnung, weil das wird ja eine ganze Menge Arbeit auch sein, die müssen ja auch total prüfstellen, Sie haben den TÜV erwähnt, die müssen ertüchtigt werden, die müssen sich zertifizieren lassen, damit sie das dann durchführen können. Wir müssen auch technische Standards entwickeln, die dann unsere Anforderungen implementieren, das ist dann einiges zu tun. Und wir werden das auch dann anwenden für die Systeme, die neu auf den Markt kommen. Also die Marktteilnehmer müssen sich nicht sorgen, dass die existierenden Systeme alle runtergenommen werden. Das können wir ja nicht. Sondern wir werden ab dem Zeitpunkt, wo dann diese Übergangsfrist abläuft, von da an müssen neue Systeme oder Systeme, die grundlegend geändert werden, sich dann gegebenenfalls der Zertifizierung unterziehen, wenn sie denn das Risikoprofil erfüllen.
Also jetzt im alleroptimistischsten Szenario, wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, ist es so, dass wenn man die 2-jährige Übergangszeit mit einbezieht, dass wir dann so zur, ja, sagen wir Mitte des Jahrzehnts, zur Mitte des Jahrzehnts mit einem ja in Kraft gesetzten und dann halt eben auch arbeitenden Regelwerk leben würden.
Ja, das ist, glaube ich, das wäre ein gutes Ergebnis. Also wenn wir sagen, 2022 uns irgendwann einigen und dann zwei Jahre später, wenn wir 23, 24, dann wäre das irgendwann Ende 2024, Anfang 2025 würden die Regeln dann gelten und zur Anwendung kommen.
Jetzt hatten Sie das Parlament schon erwähnt. Das lohnt sich wahrscheinlich nicht allzu sehr, jetzt ganz genau darauf zu gucken, wenn man liest über diesen Artificial Intelligence Act, und ich denke, mehrere Hörerinnen und Hörer werden das auch im Nachgang zu unserem Podcast tun, stolpert man relativ schnell darüber, dass es im Parlament noch, sage ich mal, ungeklärte Fragen gibt, eben um das Thema, welcher Ausschuss wird am Ende zuständig sein, ob es der Binnenmarktausschuss ist, der Rechtsausschuss, der Ausschuss für Industrie und Forschung, oder dann gibt es noch einen für bürgerliche Freiheiten. Das muss noch im Parlament entschieden werden. Sie arbeiten jetzt für die Kommission. Es geht sie logischerweise nichts an, weil das eben Aufgabe des Parlaments ist. Aber das ist schon noch so ein bisschen spannend, jedenfalls, wohin der Ball dann da letztlich gespielt wird. Ne? Aber Sie sagen, Sie gehen davon aus, dass sich das dann auch in den dort existierenden Prozessen bald klären wird.
Ja, das Parlament hat ein Verfahren dazu, diese Fragen abzuarbeiten. Und das wird letztendlich dann von der Konferenz der Präsidenten, nennen Sie das, das ist der Parlamentspräsident Herr Sassoli und die Vorsitzende der jeweiligen politischen Gruppen im Parlament, also zum Beispiel der EVP oder der Europäischen Sozialisten, Europäischen Grünen, die werden das gemeinsam entscheiden. Und was wir hören, ist das auf der Tagesordnung einer ihrer nächsten Sitzungen. Es ist aber natürlich auch irgendwie nachvollziehbar, weil der Akt natürlich viele verschiedene Dinge aufgreift. Er hat zwar eine Binnenmarktrelevanz, er greift Produkte auf, er greift aber auch natürlich, hat eine große Relevanz für Grundrechte. Also ist das Interesse von verschiedenen Formationen im Parlament auch nachvollziehbar. Und ich denke, wir werden am Ende eine Lösung sehen, wo auch die verschiedenen Gruppen im Parlament oder Komitees in der einen oder anderen Weise beteiligt sein werden an der Verhandlung und Bearbeitung des Rechtsakts.
Wenn Sie den Akt nehmen, so als komplettes, und sagen wir mal, der ist dann durchgegangen, ist das eigentlich was, wir haben es, und Sie haben es bisher ja relativ positiv formuliert, wir geben dann dieser Schlüsseltechnologie einen Rahmen, und sie ist schon, das sehe ich ja auch so, dass sie außergewöhnlicher ist als andere Technologien, auch wenn da viel Mathematik drin ist, man sich immer fragen kann, kann man eigentlich Mathematik irgendwie regulieren, aber man kann ja auch, dieser ganze Gesetzentwurf ist ja auch überhaupt mal der Versuch, dieses ganze Gebiet systematisch und reflektiert darzustellen und in den politischen Prozess einzubringen. Allein das, finde ich, ist schon eine gewisse Mühe wert. Andererseits ist ja die Frage, hilft es eigentlich dem Standort Europäische Union oder schreckt es ab, wenn Unternehmen das jetzt lesen und dann sehen, was sie alles plötzlich, was weiß ich, wie viel Bürokratie sie vielleicht zu erfüllen haben. Das sind dann so Tüftler und sozusagen die Nerds, die das eben programmieren, ausprobieren viel, wo sie ja gar nicht genau wissen, wie wird diese Software am Ende, dann haben sie schon selbst gesagt, Stichwort Blackbox, dass man bei vielen KI-System auch immer nicht ganz genau nachvollziehen kann, warum kommen die zu dem Ergebnis, zu dem sie jetzt gekommen sind, auf welchen Schritten. Das ist ja auch gar nicht so unähnlich gegenüber uns Menschen. Da weiß man es ja auch immer mal gar nicht so genau, warum der ein oder andere sich so verhält, wie er sich verhält. Aber um es nochmal sozusagen auf diesen Punkt zu bringen, wir schaffen uns damit keinen Wettbewerbsnachteil gegenüber Regionen auf der Welt, wo man freier ausprobieren, Produkte testen und kommerzialisieren kann.
Das ist unser Ziel, dass wir keinen Wettbewerbsnachteil damit schaffen, weil wir natürlich, deshalb habe ich auch angefangen, eingangs zu sagen, wir haben eben auch das zweite Standbein in meiner Abteilung, wo wir uns darum kümmern, wie können wir die KI fördern, weil wir sehen ja auch den sozialen, nicht nur den ökonomischen, sondern auch den sozialen Nutzen. Also die Covid-Impfungen wären nicht so schnell gegangen ohne KI, wir werden das Klimaschutzproblem nicht in den Griff bekommen ohne KI. Also es gibt nicht nur einen ökonomischen Zusammenhang, es gibt ja auch einen gesellschaftlichen Zusammenhang mit KI. Uns von dieser Entwicklung abzuschneiden, wäre total fatal. Was wir wollen, das ist, was die erste Vizepräsidentin Vestager gesagt hat, wir wollen das auf die europäische Art machen. Und hoffentlich, wenn wir es gut machen, sollte es eigentlich zu einer Stärkung des Standorts führen. Deshalb versuchen wir ja hier eine relativ produktspezifische Gesetzgebung zu machen, die viel mit Industriestandards arbeitet, wo dann eben die Requirements umgesetzt werden in klare Industriestandards. Und wir denken, dass dann die Firmen oder Entwickler sich relativ gut auf diese Standards einstellen können. Wir haben uns, das war so ein Leitgedanke in dieser Verordnung, uns immer bemüht, um Klarheit und das Thema, was ja doch sehr komplex ist, wie auch das Gespräch heute ja zeigt, ich hoffe, ich habe Sie nicht alle verschreckt, dass das einfach, so einfach wie möglich zu regeln, eben schon mit den Anhängen, mit klaren Kriterien, mit Standards. Und wir glauben, wenn das gelingt, dann könnte es am Ende auch einen gewissen Vorteil geben, weil wir bewegen uns ja im Bereich risikobehafteter Anwendungen. Nehmen Sie an, Sie haben ein Auto und da ist nun eine KI drin, die ein teilautonomes oder weitgehend autonomes Steuern ermöglicht. Dann würden Sie in das Auto ja auch nicht einsteigen, wenn Sie nicht sicher sind, dass das funktioniert. Und wenn unsere Zertifizierung das sicherstellen kann, dann kann auch ein kleiner Anbieter, also der Tüftler in der Garage oder Sie haben ihn als Nerd bezeichnet oder der geniale Erfinder, der kann dann auf einmal auch mit den Großen konkurrieren, weil er ja zeigen kann, meine KI ist auch sicher. Ihr müsst es nicht bei einem etablierten Hersteller kaufen. Ich kann auch belegen, dass das, was ich mache, gut ist und ihr könnt euch in ein von mir gesteuertes Auto genauso gut reinsetzen. Das kann, wenn wir es gut machen, den kleinen Anbieter auch helfen, meines Erachtens.
Das heißt aber, es wird auch nicht so sein, nach Ihrer Vorstellung, dass auch die Forschung durch diesen Akt irgendwie oder das Ausprobieren beschnitten wird, weil natürlich auch KI-Systeme, wenn die erfunden werden, die werden dann erstmal getestet und die werden irgendwann dann nicht mehr nur im Labor, sondern irgendwann auch zumindest unter strikten Auflagen mal getestet, aber das alles wird nicht gehemmt. Wenn wir jetzt zum autonomen Fahren zum Beispiel reden, das System kann mit menschlichen Fahrern und so dann aber trotz allem weiter können so Systeme auf Straßen in Europa auch mal getestet werden, in sicheren Abschnitten, mit Sicherheitsfahrer und so weiter, was da alles dazugehört. Aber das findet dann nicht alles in Asien und Amerika statt und nur das fertige Produkt kommt hierher.
Nein, das ist sicherlich, das wäre der Albtraum, denn da hätten wir ja nichts gewonnen.
Ja,
eben. Wir haben ganz eindeutig, wir haben Forschung ausgenommen von der Verordnung. Die Verordnung greift ein, wenn ein Produkt in Gebrauch genommen wird, beziehungsweise auf dem Binnenmarkt vermarktet wird. Das ist ganz wichtig. Das heißt, die Produktentwicklung als solche ist ausgenommen. Und wir werden auch, das ist Teil unseres koordinierten Plans, zum Beispiel Testing- und Experimentation-Facilities bereitstellen, also Echtzeitlabore, wo Sie KI-Zirbel ausprobieren können, zum Beispiel in Krankenhäusern, das ist ja ein ganz wesentlicher Anwendungsfall, oder in der Landwirtschaft oder auch in dem Bereich der Mobilität. Ja. Und gleichzeitig haben wir eben, das ist uns auch wichtig, einen relativ breiten Scope, einen Anwendungsbereich gemacht, um ein Level Playing Field zu erreichen. Wir wollen nicht, also auch wenn KI, nur der Nutzen von KI in der Union stattfindet, soll sie eigentlich grundsätzlich der Regulierung unterworfen werden, weil wir wollen natürlich nicht, dass wir auf diese Weise nur die Entwicklung oder die Vermarktung in Drittstaaten exportieren und die Anwender dazu bringen, zu sagen, dann lass uns doch lieber die Daten in ein Drittland schicken, da von der KI verarbeiten lassen und den Nutzen der KI, den können wir in der Union ja weiterhin in Anspruch nehmen, ohne uns der Zertifizierung zu unterwerfen. Darum haben wir auch geachtet, dass wir da einen weiten Anwendungsbereich haben, damit wir eben diese Umgehung auch vermeiden.
Wie kommt es in der Industrie bisher an? Sehen die das so, wie Sie es gerade gesagt haben?
Ja, wenn Sie der Industrie neue Regulierungen vorschlagen, werden Sie selten mit kompletter Begeisterung empfangen, das ist klar. Ich glaube aber, nachdem wir jetzt viele Gespräche geführt haben, ist viel Verständnis da. Und ich glaube, dass es wird positiv gesehen, dass wir uns wirklich bemühen, wegzugehen von unbestimmten Rechtsbegriffen, wegzugehen von einer komplexen Selbstanalyse, Risikoanalyse, Risikoeinschätzung, Folgenabschätzung, sondern hin zu etwas sehr Konkretem. Also das Bemühen, was wir haben, zu sagen, sind denn genau die Anwendungsfälle und was müsst ihr da konkret machen und das operativ zu machen, das wird honoriert. Und deshalb sehe ich eigentlich nicht, dass die Industrie grundsätzlich dagegen ist. Die Industrie hat natürlich Angst, dass sich das zu sehr ausgeweitet wird und irgendwann vielleicht zu umfassend ist. Also die betonen immer, wir müssen natürlich dann darauf achten, dass wir wirklich nur die Hochrisikoanwendungen in Angriff nehmen. Aber ich glaube, es ist auch schwer konzeptionell zu bestreiten, dass es Anwendungen gibt, die sehr risikobehaftet sind und dass es dann schwer vertretbar ist, dafür überhaupt keine Prüfkriterien vorzugeben, wenn wir müssen ja auch konsistent sein mit dem, was wir sonst machen. Wir prüfen ja auch sonst ein Auto, bevor es auf die Straße kommt, weil es eben risikobehaftet ist. Warum sollen wir dann nicht die KI auch prüfen, die in diesem Auto enthalten ist?
Eine Frage, die sich ja jetzt auch schon im Heute stellt und tatsächlich, also möglicherweise eigentlich gar nicht Zeit hat bis 2025, weil ein gewisses teilautonomes Fahren funktioniert ja jetzt schon. Und ja, klar, das Lenkrad weist mich darauf hin, wenn ich loslasse, dass ich wieder anfassen muss. Aber unbedingt nötig ist es halt auch schon nicht mehr. Also die Fragen drängen. Man muss die Daumen drücken, dass sie möglichst schnell über die Hürden, die in der europäischen Gesetzgebung aufgebaut sind, auch aus guten Gründen, dass sie diese Hürden dann aber auch schnell nehmen, weil nötig ist es. Es geht um das Stärken von Vertrauen, das Schaffen von Rechtssicherheit. Und Kilian Gross, Referatsleiter in der Europäischen Kommission, hat mit uns darüber geredet, wie der Artificial Intelligence Act, der KI-Akt auf Deutsch, dabei helfen soll. Vielen Dank, lieber Herr Gross, für Ihre Zeit. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Zeit, für das Interesse am FAZ Digitech Podcast. Wenn Sie laufend informiert werden möchten über all das, was sich in der künstlichen Intelligenz, aber auch sonst in der Informationstechnologie und in der Mobilität der gesamten Welt der Technik tut, empfehle ich Ihnen unsere FAZ Digitech App in den App Stores, in der Sie selbstverständlich auch sämtliche Folgen dieses Podcasts nachhören können. Vielen Dank auch nochmal an Sie, lieber Herr Gross. Bis bald.
Vielen Dank an Sie, Herr Knob und Herr Ambruster.
Gerne.
Das gute Gespräch. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Danke. Ciao.